Wie sieht die Infrastruktur von morgen in Österreich aus? Straßen, Schienen, digitale Netze, aber auch Energieversorgung und Bildung. Wer sind die Menschen, die heute schon an morgen denken? Welche Herausforderungen warten auf uns? Und in welche Richtung wollen wir uns bewegen? Sei dabei und lass uns unsere Zukunft gemeinsam gestalten. Auf Forerunners Network, der ESG- und Infrastrukturplattform.
Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Seherinnen vom Forerunners Network. Heute wird es wirklich interessant und es wird auch speedig, weil bei mir sitzt jemand, der klärt uns jetzt einmal auf, was dieser Lobautunnel ist. Weil der Lobautunnel, da hat jeder eine Meinung dazu, aber die wenigsten wissen, worum es geht. Man bildet sich ja gern seine Meinung aus Social Media und Co. und auf welcher Seite man steht. Wir erzählen euch jetzt ganz einfach aus der Sicht der Wissenschaft, was ist der Lobautunnel, was ist das Projekt, was ist das die Geschichte und wer wird das machen? Herzlich willkommen, Sebastian Kummer. Freut mich, dass du bei Forerunners Network hier bist.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Ja, wir haben rechts da schon so ein Bild an der Wand stehen. Das Rote da in der Mitte ist der Kummer eigentlich. Alle Wiener Autofahrer, Stau, Stau, Stau auf der Südosttangente. Ohne dem hätte Ö3 oder Radio Wien kaum einen Content. Ja. Und gleichzeitig sehen wir auch ein Big Picture, weil da spielt der Lobautunnel eben so eine Schlüsselstellenrolle. Reden wir vielleicht einmal, lieber Sebastian, mal über dieses Big Picture, weil das ist österreichische Infrastruktur, von der die Wirtschaft abhängt, von der unsere Mobilitätsgewohnheiten abhängen. Erzähle mal das Big Picture und die Rolle des Lobautunnels in diesem Spiel hier.
Ja, also man sieht schon im Grunde genommen, die Idee des Lobautunnels war es, einen Ring um Wien zu schaffen, weil eben die Südosttangente, die A23 und dann die Verlängerung, die S2, dieses rote Teil, ja mitten durch Wien durchgeht. Und man will eigentlich natürlich nicht den Verkehr, schon gar nicht den Schwerverkehr, die LKWs in Wien drin haben. Und deswegen hatte man eigentlich schon seit langem eben die S1 gebaut, die man oben sieht, nördlich von Knoten Süßbrunn über Korneuburg, dann Stockerau und eben dann die S33, die Verbindung eben nach St. Pölten schafft, und die A1 und A21 gibt es ja auch schon länger. Und da gab es ja auch lange Diskussionen über die S1 von Knoten Vösendorf bis Schwechat. Das kann ich mich noch sehr gut dran erinnern, vor ungefähr 25 Jahren, als ich nach Wien kam, war immer ganz große Diskussion darüber. Ich konnte das gar nicht nachvollziehen, weil wenn man so von außen kommt, ne, dann fragt man sich, worüber wird da diskutiert? Mir war das eigentlich ganz klar. Und wenn man diese S1 nicht gebaut hätte, dann könnte man eigentlich sozusagen, glaube ich, die Südosttangente mittlerweile ganz schließen. Ne? Dann hätte man da noch. Also das hat schon eine deutliche Entlastung gebracht, aber eben eigentlich nicht genug Entlastung, weil man hat zwar den Verkehr, der dann weitergeht über die A4 weg von der Südosttangente genommen, aber eben nicht den Verkehr, der weiter Richtung Norden geht oder vom Norden kommt. Deswegen hat man eigentlich dann gesagt, okay, wir brauchen eine weitere Donauquerung, in diesem Fall eben südöstlich von Wien. Und da gab es eben eine lange Diskussion, wie diese Donauquerung sein sollte. Und das ist eigentlich interessant. Ich war früher für eine Brückenlösung, weil die eigentlich aus Kostengründen, weil die günstiger wird. Und man hat dann eigentlich aus Umweltschutzgründen damals und auch aus Gründen, weil man wollte den Lobautunnel, das sieht man auch hier, direkt an die S1 anschließen, so dass er direkt weitergeht, hat man sich dann dafür entschlossen. Es gab mehrere Varianten, eine Variante zu wählen, die eigentlich einen Tunnel vorsieht von südlich der Donau bis eben relativ weit im Norden, und dann praktisch kommt es dann raus, die Schnellstraße, die S1, S1 und bietet dann die Möglichkeiten, einmal in Richtung Marchfeld das zu erschließen, einmal, das sieht man dann bei der kürzeren Planung, die Seestadt zu haben und das Wichtigste aber für den Transitverkehr weiter eben Richtung Nordautobahn, die A5, was man da sieht beim Knoten Eibesbrunn, sodass man also sozusagen von Osten kommt über die A4, die Ostautobahn, nicht mehr über die Südosttangente fahren muss. Man muss auch nicht mehr von Süden kommend fahren. Zumindest hat man eine Alternative, wenn also praktisch die Südosttangente zu ist, dass man dann eben ausweichen kann. Und es ist auch deswegen ganz, ganz wichtig, weil wir ja, man muss dann unterscheiden zwischen Personenverkehr und Güterverkehr. Ich denke, der Lobautunnel und die S1-Verlängerung ist noch wichtiger für den Güterverkehr als für den Personenverkehr, weil ja sich sehr, sehr viele Güterverkehrszentren südlich von Wien angesiedelt haben, um die S1 und von dort eben in die nördlich der Donau gelegenen Teile zu kommen, müssen die im Augenblick alle über die Südosttangente fahren und haben eben diese Problematik, dass das immer verstopft ist. Ne? Hinzu kommt noch, vielleicht noch als letztes Wort dadurch, dass wir ja im Norden von Wien noch die wesentlichen Entwicklungsgebiete haben. Das heißt, also da haben wir noch Wohnbau, der da stattfindet, die Seestadt, aber auch drumherum. Und auch Gewerbegebiete. Das heißt also, die Wien wächst ja weiter und das ist ja eigentlich positiv, dass Wien wächst und dieses Wachstum geht im Norden und dort ist auch günstiger Wohnbau. Also ich bin zum Beispiel der Meinung, dass dieses Projekt auch zum Teil soziale Aspekte hat, weil eben dieser günstige Wohnbau auch eben an das hochrangige Straßennetz angebunden werden sollte. Nicht? Wenn ich natürlich ich wohne ja eben stadtnah, für mich ist es nicht so wichtig, ne? Aber die Kosten, die meine Wohnung hat, kann eben auch nicht jeder tragen. Ne?
Da möchte ich eine Zwischenfrage stellen, wir haben ja Zeit. Günstiger Wohnbau rein, um da auch deine Stellung abzuchecken, heißt das für dich verdichteter Hochbau?
Ja, also das ist eine interessante Frage eigentlich, weil wir haben zweierlei Arten. Ne? Wir haben natürlich einmal diese Einfamilienhäuser, ne? Aber günstiger Wohnbau heißt natürlich modern wie in der Seestadt verdichteter Wohnbau, weil wir einfach die Fläche ja so wertvoll ist, dass wir die ausnutzen müssen. Nicht? Und auch gefördert natürlich im Grunde genommen, ich glaube, da sollten wir weiter darauf achten, dass einfach Wohnen leistbar bleibt in Wien. Ich glaube, das war, wenn man da die Geschichte sich anguckt, ja immer eine wahnsinnige Leistung auch der Wiener Stadtregierung, dass sie das immer gewährleistet hat, dass wir da günstig Wohnen bauen. Und es ist eben auch so, dass die in dem Vertrag für die Erschließung der Seestadt und so, da sind diese Anschlüsse vertraglich vereinbart worden. Ne? Und das ist auch sinnvoll. Ich meine, man hat ja früher eben sich gut Gedanken gemacht, was man macht. Also es gibt von der rechtlichen Seite her, ist also diese S1 ist auch in dem Straßenverkehrsinfrastrukturgesetz drin, das heißt gesetzlich verankert. Ne? Und insofern, also das ist die Idee. Und es hat die Funktionen sind eben zweierlei. Einmal Verkehr aus Wien rausbringen und die zweite Funktion ist eben tatsächlich die Erschließungsfunktion, insbesondere nördlich der Donau gelegener Gebiete, beziehungsweise dann die Verbindung Nord-Süd natürlich profitieren auch die im Süden gelegenen Gebiete davon.
Jetzt haben wir da so the bigger Eastern Austrian Picture. Ich möchte aber auch sagen, eigentlich European Picture, weil Wien ist die größte Stadt in Zentraleuropa und ein Verkehrsknoten eben zwischen dem Süden, Balkan, dann hinauf in den Norden rüber nach Tschechien. Also ein enorm wichtiges Projekt. Ja.
Also gut, dass du mich daran erinnerst. In den TEN-Netzwerken, in den Trans-European Networks, die die Europäische Union festlegt, ist eigentlich diese Verbindung fest eingeplant. Genau wie du gesagt hast, vom Osten Richtung Norden und vom Norden Richtung Süden. Also es ist eigentlich Teil der TEN-T-Netze, also der europäischen Netzwerke. Und in gewisser Weise hat dadurch auch Österreich eine Verpflichtung, was zu machen. Eben gerade für diesen Transitverkehr. Ne?
Nämlich es zu schließen, egal ob es jetzt ein Tunnel oder eine Brücke wäre. Aber gehen wir vielleicht einmal so ins
Picture. Genau, da sieht man es noch schöner, das, was wir vorhin gesagt haben eben. Und man sieht im Grunde genommen auch den Tunnel. Der Tunnel ist auch eingeplant, eingezeichnet. Das sind diese weißen und grau schraffierten, diese Tunnel, diese weißen, das sind die Tunnelportale. Also es geht praktisch in der Nähe des Autobahnkreuzes Schwechat, wo im Augenblick die Ostautobahn eben mit der bestehenden S1 kreuzt. Kurz dahinter geht es in den Tunnel rein, unter der Donau und unter dem Nationalpark her und kommt dann, das sieht man da oben eben nördlich des Nationalparks wieder raus und wird dann überirdisch geführt. Einmal eben der Anschluss an die Aspanner Seestadt, einmal eben Richtung Marchfeld und dann der Knoten Süßenbrunn ist dann in Richtung Nordautobahn weiter eben nach zur Tschechischen Republik oder natürlich auch in die nördlichen niederösterreichischen Gebiete.
Genau, und wenn man jetzt einmal schaut, Aspern Seestadt hat jetzt, glaube ich, rund 40% ihres Ausbaus erreicht. Das heißt, es kommen jetzt nochmal um die 15.000 Menschen dorthin, plus Betriebe, plus Universitäten. Ja. Und ein Stückchen weiter, nämlich genau zwei Stationen, entsteht ja jetzt nicht ganz so groß, aber trotzdem riesig. Ich glaube, für 5.000, 6.000 Menschen Wohnraum am Hausfeld. Also sind enorm wichtige Gebiete. Und wenn man jetzt einmal die Erzherzog-Karl-Straße runterfährt, ja, die schöne alte Route, wo man halt zum Nacktbaden in die Lobau gefahren sind, ja, die ist ziemlich verstopft.
Ja, also das ist genau die gleiche Situation wie da auf der Südosttangente. Also die meidet man am besten. Und da das ist auch das Interessante. Es gibt ja durchaus auch Kritik an diesem Projekt. Ne? Aber was eigentlich alle Kritiker auch zugeben müssen, ist, dass die Südosttangente entlastet wird und die B3, die eben praktisch da, weil eben die Menschen, die dort wohnen, die einzige, nicht die einzige, aber das ist deren Hauptmöglichkeit, um eben überhaupt Anschluss zu haben an Wien oder aber auch sonst, weil eben praktisch über, es gibt eben, die müssen irgendwie zur Südosttangente dann kommen und das ist der Weg, den sie nehmen, nicht? Und man darf ja nicht vergessen, ich glaube, das ist auch den Menschen gar nicht so bewusst und auch den Politikerinnen nicht so ganz bewusst, wenn dort so viele Menschen hinziehen, ne, dann kommen da auch Geschäfte hin, dann und diese müssen eben auch versorgt werden, Fahrradläden und was auch immer alles dann dazukommt. Das heißt also, natürlich ist es ja so, dass es ja kein, das war im Frühjahr, hatten wir solche Satellitenstädte und die haben wir ja Gott sei Dank heute nicht mehr. Wir wollen ja heute auch dann Versorgung dort schaffen, aber eben, das heißt eben auch, das muss ja dann in die Geschäfte, muss auch was kommen. Insofern ist es eben nicht nur die PKWs, die Wohnungen zusätzlich generieren, auch, aber eben auch LKW-Verkehre, Nahversorgung. Und mit der Schiene kann man es eben nicht machen, weil ich kann eben den Supermarkt, der um die Ecke ist, kann ich halt nicht mit der Bahn versorgen. Auch die Hoffnung, das mit Straßenbahnen zu machen, das hat sich alles erledigt.
Ja, und wenn man sich die Donaustadt anschaut, nur für die Menschen unter euch, unter Ihnen, die Donaustadt hält jetzt, glaube ich, bei zieht Richtung 250.000 Bewohner und Bewohnerinnen und Bewohner. Das heißt, es ist die drittgrößte Stadt Österreichs nach Wien, nach Linz.
Und aber ich glaub, Graz dann, das, ja, genau. Mhm.
Graz ist natürlich, 300.000 ist die zweitgrößte. Halt. Also ein durchaus wichtiges Stück Straße, Tunnel, was auch immer. Und vielleicht gehen jetzt wir beide einmal so zum Spannungsbogen und zur Historie Straße, Tunnel. Du selbst sagst, du warst zu Beginn ein Straßenbefürworter und bist es zum Tunnel umgeschwenkt. Und das hat nicht nur etwas zu tun mit den günstigeren Baukosten, sondern weil auch die Mobilität sich wandelt, Stichwort Elektroantriebe.
Ja, also dazu muss man sagen, die Diskussion gibt's ganz, ganz lange. Und meiner Einschätzung nach wurde die letzte, man hat dann natürlich Umweltverträglichkeitsprüfungen gemacht, es gab entsprechende Verfahren, man hat eine Alternativenprüfung gemacht. Die Brücke war übrigens dabei auch, es hat besser abgeschnitten als der Tunnel. Aber man hat sich dann in der Diskussion vor ja 10 Jahren oder mehr als 10 Jahren dafür entschlossen, den Tunnel zu bauen. Und zwar interessanterweise damals, zumindest wenn ich das richtig in Erinnerung habe, war das größte Argument immer, dass der Tunnel besser ist für den Nationalpark. Weil eben, wenn man da, die Brücke wäre eben zwar nicht durch den Nationalpark gegangen, sondern eben am Rande des Nationalparks, aber da war die Idee eben, dass trotzdem Abgase eben reinkommen in den Nationalpark, dass die Brücke eben und dann die Straße, die dann hochgeführt wird, entsprechend ja eine Beeinflussung der Vögel darstellt und so weiter. Und deswegen und der Hauptvorteil der Brücke war eben, dass sie kostengünstiger ist. Sie kostet ungefähr ein Drittel, würde ich mal schätzen, als die Tunnellösung. Und dann hat man sich dafür entschlossen. Und ich denke eigentlich, man sollte die dann, wenn die Diskussionen geführt werden, dann sollte man die offen und ehrlich führen. Und wenn sich dann eben die Politik, die in der Demokratie eben unsere gewählten Parlamente für eine Lösung entscheiden, dann denke ich auch, sollte man die zügig umsetzen, weil eben eins ist ganz klar funktional. Ich habe nie angezweifelt, dass wir da eine zusätzliche Querung brauchen. Das war kenne ich auch eigentlich relativ wenig Menschen, die das anzweifeln. So Fundamentalisten gibt's immer mal ein paar, aber und deswegen denke ich, dass man dann die Lösung dann umsetzen sollte. Und es war ja dann so, das ist natürlich auch problematisch. Es ist ungefähr schon über 100 Millionen Euro in dieses Projekt reingeflossen. Das muss man auch sagen, ne? Und wenn man jetzt sagt, man macht das wieder auf und wir überlegen, sollen wir jetzt nicht doch eine Brücke bauen oder sowas, dann ist dieses ganze Geld, was man investiert hat, verloren natürlich, nicht? Und man muss, man braucht dann im Grunde genommen wieder 10, 20 Jahre, bis man überhaupt zu irgendwas kommt. Und die Wien wächst eben jedes Jahr weiter und eben gerade in den Bereichen, die von diesem Projekt also profitieren würden. Und ich glaube, wir können uns das einfach nicht leisten, das Projekt noch weiter herauszuzögern.
Und jetzt so eine Frage von Wissenschaftler zu Wissenschaftler, der ich nicht bin, aber du bist von der WU Wien ein Lehrgangsleiter oder Lehrstuhlleiter. Jetzt kam erst gerade von der TU Wien, da muss ich sagen, habe ich mich nicht vertieft, klassischer Überschriftenleser, eine Studie heraus, das waren 2025, die mehr oder weniger den Tunnel für abbruchreich oder für obsolet erklärt. Wie kommt es dazu?
Ja, also im Grunde genommen ist ja bekannt, eigentlich sind alle davon ausgegangen, dass der Tunnel gebaut wird. Wie gesagt, war auch gesetzlich verankert. Und meiner Meinung nach ist es auch rechtsstaatlich ein bisschen problematisch, weil eben entsprechend die Unternehmen, ich hatte schon die Logistikdienstleister gesagt, natürlich im Vertrauen, dass diese Gesetze umgesetzt werden, auch investiert hatten. Ne? Und natürlich kann man auch Gesetze zu ändern, aber dafür ist eben eigentlich in einer Demokratie eine parlamentarische Mehrheit notwendig. Aber Frau Gewessler hat eben gemeint, nein, sie stoppt jetzt das Tunnelprojekt und hat dann entsprechend, ich sage jetzt mal, die Wissenschaftler, die dafür bekannt sind, dass sie aus grundsätzlichen Gesichtspunkten gegen neue Straßen sind, insbesondere Herr Knoflacher, der zwar nicht mehr der noch Professor der TU ist, aber in Emeritus, also emeritiert ist und mittlerweile Nachfolger hat, der eben die der eben diese Idee hat, wenn Straßen gebaut werden, führt das zu mehr Verkehr und deswegen sind die Straßen abzulehnen, nicht? Und das, denke ich, ist meiner Meinung nach ein bisschen problematisch. Diese Modelle, die dann gebaut werden, die sehen eben immer genau das vor. Und die Idee ist eben, die Vorstellung ist eigentlich die folgende. Wenn die Menschen weiter auf der Südosttangente im Stau stehen, dann ist das gut, weil irgendwann mal werden sie so sauer werden, dass sie nicht mehr Auto fahren. Oder sogar wenn jetzt Wien noch wächst, werden dann noch mehr Autos dazukommen und der Stau wird immer mehr, ne? Und der Stau ist nach dieser Auffassung gut. Und das Gleiche gilt eben für die Erzherzog-Karl-Straße. Genau, das ist genau das Gleiche, ne? Und die Idee ist dann, naja, die Menschen dann in Aspern, in der Seestadt und auch in den anderen Gebieten, die kaufen dann keine Autos und das dadurch kommt es nicht zu mehr Verkehr. Und es ist so ein bisschen die andere ist, wenn der Tunnel gebaut wird und die Südosttangente entlastet wird und auch die Herzog-Karl-Straße entlastet werden, dann fließt der Verkehr wieder dort und dann kommen praktisch mehr Autos und kaufen die Leute mehr Autos und dadurch sind die eben der Meinung, dass mehr Autos entstehen. So, und das ist also das ist auch nicht abzustreiten, ne? Die Frage ist eben nur, was sind die Vorteile, dass eben weniger Stau auf der Südosttangente ist und weniger Stau auf der Erzherzog-Karl-Straße ist. Und unsere Studien zeigen ganz eindeutig, dass wir zur jetzigen Zeit eben eine deutliche Umweltbelastung haben, wenn der Tunnel gebaut ist. Der Tunnel hat natürlich auch gewisse CO2-Emissionen, die man dann hat, aber da sind wir heute auch weiter. Man kann also heute auch, das wäre ja mein Vorschlag auch, zu sagen, okay, wir bauen den Tunnel mit CO2-freien Beton zum Beispiel. Ne? Das wäre mal innovativ. Ist zwar auch ein bisschen teurer, ne? Aber dass wir das eben als Leuchtturmprojekt machen. Und um jetzt auf deine Frage zurückzukommen, ich glaube, das ist eben gerade kommt mir absurd vor. Also was man natürlich hat, ist, man hat eine gewisse Beeinträchtigung des Nationalparks, weil man natürlich den Tunnel entlüften muss. Ne? Und wobei die Fahrzeuge ja mittlerweile auch extrem gut ist. Also aus Euro 6 Fahrzeugen kommt fast bessere Luft raus, als sie reinkommt. Ne? Aber mit Elektrofahrzeugen könnte man zum Beispiel sagen, durch den Tunnel dürfen nur klimaneutrale, also Fahrzeuge fahren. Wäre zum Beispiel eine der Maßnahmen. Oder bei PKWs nur batterieelektrische PKWs. Nicht? Aber das, glaube ich, ist gar nicht notwendig, weil diese Problematik, diese Diskussion, die wird sich sowieso bald erlegen. Ne? Und deswegen glaube ich, dass die Auswirkungen, also der Tunnel war schon vor 20 Jahren, wurde eigentlich umweltmäßig positiv beurteilt. Ne? Und eigentlich, wenn man es heute sieht, müsste man ihn noch viel, viel stärker positiv beurteilen, weil kein Mensch oder nicht wenige haben vor 20 Jahren vorhergesehen, dass Wien so stark wachsen wird. Ne? Das heißt also, der Bedarf ist eigentlich früher eher unterschätzt worden. Ne? Und kein Mensch hat auch, glaube ich, abgesehen vor 20 Jahren, dass wir eigentlich davon ausgehen, dass wir jetzt in dieser Transformationsphase zur batterieelektrischen Fahrzeugen sind und dass das wird. Ne? Also das wundert mich eigentlich am allermeisten, wenn ich das jetzt mir angucke, sage ich. Also ich kann verstehen, dass Leute vor 20 Jahren dagegen waren, ne? Aber dass man da heute dagegen ist, das ist wirklich meiner Meinung nach nur relativ wenig nachvollziehbar. Dann gibt es noch ganz große Vorteile neben den Umweltaspekten. Dann darf man ja auch nicht nur die Umweltaspekte sehen. Ich denke, Nachhaltigkeit heißt ökologische Nachhaltigkeit, also die Umwelt, ökonomische Nachhaltigkeit und soziale Nachhaltigkeit. Und neben der Ökologie, über die man streiten kann, ich sehe das Tunnelprojekt nicht so negativ, ich sehe es sogar eher im Betrieb positiv. Wenn man den Bau gut managt, denke ich, ist die Gesamtbilanz auch positiv. Aber wirtschaftlich gibt es da überhaupt keine Diskussion. Dies verbindet eben sehr, sehr stark den Norden mit den Süden und hat auch ganz starke regionalwirtschaftliche Wirkung. Es ist wichtig für Niederösterreich und Wien und für die Verbindung innerhalb von Niederösterreich, also von den nördlich gebietenen Gebieten von Niederösterreich und den südlichen. Und da gibt es auch entsprechende Studien. Ne? Also insofern insofern ist es so, wenn ich natürlich sozusagen, ich beobachte das ein bisschen, also ich denke, wenn man daran kritisch rational geht, dann kommt man eigentlich zu dem Ergebnis, dass ein solches Projekt positiv ist. Ne? Wenn ich natürlich sage, normativ und Wachstum ist zum Beispiel, das ist ja auch so, es gibt eine gewisse Wachstumsfeindlichkeit bei diesen normativ orientierten Wissenschaftlern, nicht? Die sagen, ja, und ich denke aber eben, es ist positiv für Wien, wenn es weiter wächst, wenn wir Prosperität haben. Und wenn man das verfolgt, dann muss man das Projekt meiner Ansicht nach positiv beurteilen. Aber wenn man eben sagt, nein, wir sollen lieber eher schrumpfen und die Leute sollen sich eben eher nicht bewegen und dann macht man es auch. Und dann ist es auch so, ich sage es immer ein bisschen skeptisch, jetzt nicht als Wissenschaftler, sondern ein bisschen polemisch, nicht? Also aus dem Painthouse in der Wiener Innenstadt, ne, da sieht das Projekt natürlich relativ schlecht aus, ne, weil wenn ich darin sitze, sage ich mir, naja, was brauchen wir das überhaupt, ne? Aber wenn ich eben sage, ich denke auch an die Leute, die eben leistbaren Wohnbau waren, das wäre die soziale Aspekte, oder die Leute, die zur Arbeit auch gehen, nicht? Das ist dann das andere auch, nicht? Es gibt eben, gerade ist es so, die Logistikzentren sind relativ weit abgelegen, da brauchen wir auch weiterhin motorisierten Individualverkehr. Vielleicht, da kann man natürlich noch viel tun, dass wir mehr die Fahrzeuge scheren, also Gemeinschaft machen. Also da ist viel. Und hier sieht man es eben ganz gut auch schon. Danke, dass du das Bild gebracht hast. Also im Grunde genommen, das wird immer polemisch gesagt, ja, das ist eine Autobahn durch den Nationalpark. Also wenn überhaupt, dann ist es eine Autobahn unter dem Nationalpark. Ne? Das sieht man hier. Und es ist eben gerade deswegen so konzipiert, dass das Grundwasser eben nicht beeinflusst wird. Das sieht man da, dieser Grundwasserkörper natürlich schon bei der Ein- und Ausfahrt, aber eben unter dem Nationalpark eben nicht. Und deswegen, da bin ich allerdings auch der Falsche. Ich bin ja Ökonom und Logistiker und Mobilitätsforscher und ich kann also zu der Technik nicht so viel sagen, aber ich würde mich einfach darauf verlassen. Das Projekt ist, wie gesagt, eigentlich da, was dies angeht, geprüft worden. Und ich habe auch eigentlich, früher hat keiner gesagt, außer dass sie eben so polemisch gesagt wird, dass das durch den Nationalpark geht und dass das so absurd ist. Die Naturforscher kenne ich eigentlich keinen, der gesagt hat, nee, das Projekt gefährdet das Grundwasser oder sonst irgendwas. Irgendwas, ne?
Es wurden schon ganz andere Tunnel gebaut.
Das ist
eine vielfachen Länge von dem, nämlich unter den geschützten Alpen hindurch, was auch immer. Für mich wäre persönlich die Vorstellung schrecklich, wenn eine Brücke durchginge. Ist schon schlimm genug, die Südosttangente, die da den Prater kreuzt, aber das sind vielleicht 300-400 Meter, vielleicht ein Kilometer, ja, der da betroffen ist, durch die stille Lobau, wo Fuchs und Hase sich durch die gute Nacht sagen, halte ich hier für Horrorfest.
Ja, also deswegen hat man ja sowieso gesagt, man führt das an der Seite und im Grunde war die Idee, es gibt ja das OMV-Gelände, ne, dass man da praktisch fährt, weil da ja sowieso, sag mal, dass das nicht so von der so still ist es da eben nicht, ne, da ist wird auch, aber du hast natürlich vollkommen recht und insofern ist es immer eine Abschätzung. Also ich denke auch für die Naturbeeinträchtigung ist dieses Projekt eher am geringsten, ne? Also die Vögel werden nicht beeinträchtigt und andere auch.
Ja, gehen wir noch einmal zurück von der Bedeutung für die Ostregion und gehen wir noch einmal zurück, ja, weil man das betonen muss, auf diesen Lückenschluss. Der scheint ja jetzt im europäischen Kontext nicht aufhaltbar. Der muss sein für eine prosperierende Stadt. Wie lange kann man so etwas noch hinauszögern? Jetzt kommt ja auch noch das sogenannte, für die einen ist es ein Hemp-Problem, für die anderen ein großes Problem, ja, die das nämlich brauchen, die Siedler in der Donaustadt, ja, dass Geld Mangelware ist in Österreich und dass die Investitionen sich einfach in den nächsten Jahren ein bisschen zurückhalten werden. Glaubst du, dass der Lobaubündel davon betroffen sein kann oder käme er jetzt, weil es ein sehr altes Projekt mittlerweile, wo schon 100 Millionen drin sind, der schon in Gesetzestexten verankert ist, wäre es nicht Zeit, ja, dass er jetzt einmal dran käme?
Ja, also zunächst mal von der Finanzierung her sehe ich da eigentlich kaum Probleme. Warum? Weil der Lobbautunnel ja von der ASFINAG gebaut wird und die ASFINAG eben hoch profitabel ist. Das heißt, sie hat überhaupt keine Probleme, das Projekt zu finanzieren. Ne? Es ist so, dass ich sehe es auch als Lückenschluss und die Wirtschaftlichkeit von so einem Projekt zu beurteilen, gesamtwirtschaftlich ist die auf jeden Fall gegeben, aber die ASFINAG kann das auf jeden Fall finanzieren. Vielleicht wird sie dann ein bisschen weniger gewinnen über einen gewissen Zeitraum haben. Das ist eben ganz anders als andere Projekte, zum Beispiel die großen Tunnelprojekte bei der Bahn, wo wirklich Schulden aufgenommen werden, die nicht aus den Erlösen zurückgezahlt werden. Hier, das Projekt kann die ASFINAG ohne Probleme zurückzahlen. Vielleicht wird die ASFINAG zahlt ja Dividenden jedes Jahr an den österreichischen Staat. Ne? Vielleicht hat das Auswirkungen auf die Dividenden. Ne? Das heißt also, dass die ein bisschen geringer sind. Also das heißt natürlich klar. Also hat der Bund vielleicht auch ein bisschen weniger Geld. Aber die Finanzierung ist eigentlich keine Fragestellung. Und ich sehe es auch so. Eigentlich ist Österreich verpflichtet. Es ist ganz im Gegenteil. Es ist relativ wichtig eigentlich, dass es gibt immer noch ein Problem bei den Anschluss an den Norden, dass das letzte Stück von der Nordautobahn zu den tschechischen Autobahnen, fehlt ja auch noch ein Stück. Und das wäre eben auch wichtig, dass das eben dann irgendwann mal jetzt gebaut wird. Und dann hätte man eben eine wirklich sehr, sehr gute überregionale Verbindung geschaffen. Nicht? Und wie gesagt, die ASFINAG hat eigentlich weiter steigende Einnahmen und auch für die Bauindustrie. Sag mal, das wäre vielleicht, wenn man jetzt gerade an anderer Stelle eben nicht mehr vielleicht so viel bauen kann, weil da das Problem ist, wäre das vielleicht auch interessant durchaus, weil das eben die Finanzierung hier gesichert ist. Also das Finanzierungsproblem und Budgetproblem sehe ich hier eigentlich relativ gering. Nicht? Das ist objektiv, wie gesagt, es belastet auf keinen Fall den Bundeshaushalt. Das ist so, es verursacht auch nicht zusätzliche Schulden, weil die ASFINAG-Schulden sind eben die sind gedeckt durch die Einnahmen. Die ASFINAG macht Gewinn, ne? Also das ist objektiv keine Herausforderung.
Ich möchte jetzt noch auf eines eingehen, nämlich auf das Kernthema deines Lehrstuhls, Transport und Logistik. Du hast vorher schon erzählt, eben die Menschen jetzt im 22. oder wo auch immer brauchen in Wirklichkeit, sie lieben Amazon, aber hassen LKWs. Ja. Sie lieben das frische Gemüse im Supermarkt, ja. Aber es wächst eben einfach nicht dort, es muss dorthin transportiert werden. Ja. Die Transportwirtschaft, die Logistik per se, ja, ist ein einfach zu definierendes Feindbild, ja, weil der große mächtige LKW, rum, bum, bum, und das zerfährt die Straßen, die ich mit meiner Vignette zahle, und so on. Ja. Brich keine Lanze oder sei kritisch, ja, aber erklär mal vielleicht den Menschen ganz kurz einmal die Bedeutung der Logistik für unser Leben.
Ja, also die ist natürlich essentiell. Das heißt, wir sagen immer, wir verwenden immer das Bild des Blutkreislaufes, nicht? Also eigentlich ist die Logistik, Transporte und Logistik, ist aber so ähnlich, ne? Genau, das wie das Blut zirkuliert, ne? Und das notwendig ist für unseren Körper, weil es eben die richtigen Nährstoffe an die richtigen Stelle bringt. Genau, so ist es die Logistik. Die Logistik sorgt dafür, dass die Waren eben zu den richtigen Punkten kommen, und man darf das nicht unterschätzen. Also das ist, wir sind einfach in Österreich oder sagen wir mal auch in Westeuropa eigentlich gesegnet von einer leistungsfähigen Logistik, von einer leistungsfähigen Infrastruktur, und wir müssen einfach, um weiter auch wettbewerbsfähig zu bleiben, müssen wir diese weiter entwickeln und können uns nicht darauf ausruhen. Nicht? Also deswegen ist das so wichtig. Und es ist heute schon so, dass einige Dienstleister, die im Süden sind, ne, schon eher sagen, ui, diese Aufträge Richtung Norden da, die haben wir mal lieber nicht so gerne, ne? oder machen Preisaufschläge, ne, dann wird das teurer. Der Endverbraucher wird das wahrscheinlich nicht am Ende des Tages nicht spüren. Also ich will jetzt nicht so weit gehen, dass wenn der Lobau-Tunnel gebaut wird, dass dann die Versorgung gefährdet wird. Ne? Das ist nicht so. Aber das Gesamtsystem leidet eben dann stark darunter. Nicht? Man kann auch nicht, die Logistikdienstleister gehen jetzt auch schon zum Teil dazu über, im Norden und im Süden zum Beispiel auf Amazon zu sprechen zu kommen. Die haben in der Tat im Norden und im Süden als Reaktion auf diese Problematik der Südosttangente haben die zwei Logistikstandorte. Es gibt einen, der nördlich ist und einer südlich. Das gleiche übrigens für die österreichische Post, die das gleiche auch macht. Ne? Wobei auch die LKWs, die verbinden müssen, weil es gibt dann durchaus auch Verbindungen dann da, die müssen natürlich dann auch über die Südosttangente, aber zumindest nicht die Auslieferungsfahrzeuge, nicht? Und wenn man dann zum Beispiel Zuverlässigkeit auch, nicht? Wenn ich will, dass meine Sendungen, die ich bestelle, zuverlässig kommen, ne? Dann das ist natürlich schon so, wenn die vom Süden kommen und dann die Südosttangente ist einfach kann einfach oder führt sehr sehr häufig zu Verzögerungen. Ne? Dann können die Touren zum Teil nicht zu Ende gefahren werden. Nicht? Der Mitarbeiter, der fährt dann, hat einfach dann, wenn er im Stau steht, die dürfen ja auch nur eine gewisse Lenkzeit haben, eine gewisse Arbeitszeit haben. Nicht? Also das hat schon durchaus auch Implikationen auf das Leben. Und deswegen denke ich, dass das eben auch deswegen sehr wichtig wäre. Ne?
Naja, dann kommen wir mal zum Ende der fachlichen Diskussion und nachher möchte ich dich noch für den einen oder anderen Kasteldenker ein wenig entdämonisieren. Mhm. Du bist jetzt da, schaust eigentlich aus wie der typische Radlfahrer, der du auch bist.
Ja, ich bin natürlich auch mit dem Fahrrad gekommen. Ne? Ich bin ja eigentlich ein Grüner. Ja. Natürlich, ich finde nur, das finde ich eigentlich schade. Früher war die grüne Bewegung natürlich erstens mal, weil sie die Ziele aufgezeigt hat, so wichtig. Aber heute, ich glaube, also wer heute noch gegen Klimaschutz ist, nicht? Also den kann man wirklich nicht ernst nehmen. Ne? Ich glaube, dass die Ziele, wir alle die gleichen haben oder sagen wir nicht alle, aber 95% der Menschen haben die gleichen Ziele. Manche verfolgen sie ein bisschen konsequenter, manche ein bisschen anders. Aber was mir an der derzeitigen Diskussion, und das sieht man an dem Lobau-Tunnel auch, die wird dermaßen normativ und verfestigt geführt, ne? Das finde ich doch sehr problematisch. Und das bringt uns als Gesellschaft nicht weiter. Und es hat eben auch seinen Grund, warum Österreich an Wettbewerbsfähigkeit verliert. Nicht nur Österreich, sondern Europa insgesamt, nicht? Und da müssen wir umsteuern. Also, und am Ende des Tages, der Wohlstand, der ist erarbeitet worden von unseren Vätern, Großvätern, Müttern, Großmüttern. Ne? Ich hatte nur Großmütter, deswegen die hat meine Großmutter war sehr tüchtig. Ne? Aber wir als junge Generation, wir denken, oder jetzt natürlich, wir auch schon sind nicht mehr die ganz jüngere Generation, aber viele Menschen in den jungen Generationen denken immer, ja, das ist irgendwie Gott gegeben oder so, aber das ist es nicht. Das kann ganz schnell sehen. Wir merken das ja jetzt schon, dass Menschen, die gut ausgebildet sind, die haben es noch gut, aber wir merken doch jetzt schon, dass die Menschen, die eben nicht so eine gute Ausbildung haben oder nicht so Möglichkeiten haben, so viel zu verdienen, durch die Inflation ganz stark getroffen werden. Und da müssen wir meiner Meinung nach umsteuern. Wir müssen alles grün und alles ohne Wachstum, das hört sich alles gut an. Und wir müssen weg von einer grünen Romantik hin zu einer wirklichen Nachhaltigkeit. Und das heißt, wir müssen das Wachstum verbinden mit ökologischem Handeln. Also das ist meine ganz große Sache, die ich schon ich habe über Umwelt und Unternehmenswert habilitiert vor 30 Jahren. Ne? Und da war die These, wie können wir durch gutes Umweltmanagement Unternehmenswert Mehrwert schaffen. Das ist das, ich glaube, die einzige Möglichkeit, wie wir im Umweltschutz erfolgreich sein werden, und das gilt eben hier für das Lobbautunnelprojekt, wie auch eben für die Unternehmen, ist, wenn wir wirtschaftliche und grüne Interessen zusammenbringen. Ne? Es darf kein Widerspruch sein. Ne? Es gibt manche Felder, wo es vielleicht nicht ganz in der gleichen Richtung geht, ne? Aber wir müssen eben, wie gesagt, weiter Infrastruktur bauen. Das ist so, ne? Und zwar und noch viel mehr als nur dieses Projekt ist ja, was den Straßenbau angeht, eines der wenigen. Aber wenn ich jetzt an die Energie denke, ne? Da wir brauchen so viele Energieprojekte, die zusätzlich kommen, und da müssen wir einfach bereit sein, mehr zu investieren und nicht immer wie hier bei diesem Projekt 20 Jahre darüber diskutieren und uns dann entscheiden und 5 Jahre später dann sagen, eigentlich war es doch nicht. Ne? Das ist eben einfach, deswegen sind uns auch insgesamt die Chinesen so überlegen, weil sie eben einfach strategisch vorgehen und sagen, das sind unsere strategischen Ziele, und wenn die verabschiedet worden sind, dann werden die auch realisiert. Ne? Und wenn man das nicht macht, dann gefährdet man Wohlstand, und ich denke auch, dass wir die Ökologie auch nicht hinbekommen. Ne? Das darf man ja auch nicht vergessen. Wir haben ja erhebliche Fortschritte gemacht. Nicht? Aber immer nur dann, wenn wir ganz konsequent immer eine Güterabschätzung gemacht haben zwischen wirtschaftlichen Interessen und ökologischen Interessen. Und das ist bei diesem Projekt auch der Fall. Und wie gesagt, ich möchte mal sehen, also die S1, die wurde auch immer lange diskutiert und gab es genau die gleichen Argumente. Hat man auch gesagt, ja, wer Straßen baut, wird Verkehr sehen. Ne? Aber wenn die S1 zwischen Vösendorf und Schwechat nicht gebaut wurde, dann wäre das kann man sich gar nicht vorstellen, was dann wäre und wie viele Menschen davon profitieren auch, nicht? Die da leben, die da arbeiten, diese Logistikzentren, die da gebaut worden sind, die wären nicht möglich gewesen, da entlang der gibt das neue Bahnterminal, was Bahnterminal Süd, was entlang der auch an der S1 gebaut worden wird, ne, ist auch nicht denkbar, weil wir eben brauchen da auch gute, auch die Bahn braucht gute. Das ist mein letztes Argument, ist auch noch ein interessantes Argument. Das wird auch häufig gesagt, die beiden Bahnterminals für kombinierten Verkehr, also das heißt, dass man kombiniert, man fährt die langen Strecken auf der Bahn mit einem Container zum Beispiel und bringt dann die Container oder Sattelauflieger mit auf einen LKW und fährt sie dann zum Endkunden. Beide Bahnterminals sind im Süden von der Donau. Ne? Mhm. Das heißt also, die Unternehmen, die im Norden sitzen, nicht, die sind im Augenblick, haben ganz große Schwierigkeiten. Man hat extra der Lobbautunnel, es gibt extra eine Abfahrt für das Terminal, das Bahnterminal, was im Hafen Wien ist, weil der Hafen Wien praktisch direkt an die Autobahn angeschlossen werden sollte. Ne? Also im Grunde genommen ist das Projekt auch ein Projekt, um eben wirklich kombinierten Verkehr zu fördern. Ne? Wird auch meistens überhaupt nicht erwähnt, in den Studien sowieso nicht, diese Studien von der TU, die sind alle ganz stark PKW-lastig, und wie gesagt, der PKW-Verkehr, denke ich eigentlich, dass das eigentlich nicht dass die Hauptherausforderung ist, sondern eben der Güterverkehr da. Ne?
Wenn man weiß, dass in Wien der PKW-Verkehr rapide abgesunken ist in den letzten 20 Jahren, ich glaube, wir halten nur mal bei 30% Wagenanteil, also sind 26%. Mhm. Jeder hat eben das Angebot wahrgenommen mit den 365, oder sehr viele haben das Angebot wahrgenommen. Also die Wienerinnen und Wiener werden es nicht sein, die da mehr Raum auf den Straßen brauchen, nehme ich jetzt mal.
Ja, also außer eben, wenn man praktisch längere Strecken fährt, also sozusagen dann da die Anschlüsse, ne? Das ist so. Aber genau, der Hauptnutzen ist eben der Güterverkehr, der Transitverkehr, der geht, nicht? Also die was weiß ich, die aus der Tschechischen Republik oder aus vielleicht auch aus Polen oder so, die zum Skifahren fahren, ne? Die würden dann da darüber fahren, was den Personenverkehr angeht. Die Güter ganz, ganz stark, ne? Ost-West auch. auch natürlich, wenn was weiß ich, von Ungarn nach Prag oder so, dieser Verkehr, der könnte darüber gehen. Das heißt, der Transitverkehr, auch Pkw-Verkehr, da ist schon was da. Aber für Wien ist es hauptsächlich bedeutend für den Lkw-Verkehr. Und der Pkw-Verkehr profitiert natürlich ein bisschen dadurch, dass eben diese Strecken, die jetzt sehr, sehr stark belastet sind, entlastet werden. Nicht? Also Südosttangente und Erzherzog-Karl-Straße. Ne?
Außerdem ist es sowieso schwer genug, ja, sich jetzt Hubraum und Wohnraum gleichermaßen leisten zu können. Also jeder kleine Verbraucher muss sich irgendwo nach der Decke strecken und wahrscheinlich auch die großen Denker und Entscheider und Entscheiderinnen rund um die Verkehrspolitik in Wien. Das heißt, fassen wir vielleicht einmal zusammen. Würde ich dich jetzt subsumieren und du kannst mir jederzeit mich korrigieren, hineinsprechen und so weiter. Du hast ein wunderbares Talent. Danke übrigens für diese top Erklärung. Ja. Das heißt, Lücke so schnell als möglich schließen zum Wohle von Norden Wiens, zum Wohle vom Osten Österreichs und zum Wohle der europäischen Verkehrssituation in Zentraleuropa.
Ja, also das kann man genau so sagen. Das heißt, im Grunde genommen von dem Projekt profitieren sehr viele. Und dadurch, dass eben die Finanzierung gesichert ist, ist es eben, sind die Lasten meiner Meinung nach erträglich. Nicht? Das Projekt kostet relativ viel, also wahrscheinlich 3 Milliarden oder sowas. Nicht? Das hört sich viel an, aber das Geld ist eben gut investiert.
Genau. Da stehen ja um nicht viel weniger Geld Kaufhäuser auf der Marienhilfestraße leer. Also ich glaube, sowas Vernünftiges könnten wir uns leisten, oder?
Das ist so.
Ja, liebe Seherinnen und Seher, liebe Hörerinnen und Hörer, das war Sebastian Kummer. Wirklich eine Unterhaltung schon für sich, wie er das erklärt hat. Und ich hoffe, ihr habt euch etwas mitgenommen. Ja? Und ihr habt jetzt einmal gesehen, was dieses Projekt über das viele reden und nur wenige eine Ahnung haben, tatsächlich bedeutet und könnt euch jetzt eure eigene Meinung genauso bilden. Lest von mir auch die Studie der TU, gibt's auch, ja. Aber wichtig ist, wir Forerunner wollen wissen, worüber wir reden, bevor wir darüber reden, weil alles andere wäre Schande. Lieber Sebastian, toll, dass du bei uns warst. Ich danke dir herzlich.
Ich danke und wenn es Fragen gibt, immer gerne stehe ich natürlich zur Verfügung, weil ich denke, das ist die Aufgabe auch der Wissenschaft, nicht nur im stillen Kämmerlein die schönen Studien zu machen, sondern eben auch die Ergebnisse zu kommunizieren.
Danke dir. Tschüss euch.